Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist Sarah Stehr und mir gegenüber sitzt wie immer die Jessie Fischer, die Pferdetrainerin und Pferdetherapeutin ist. Hallo Jessie.
Hi Sarah.
Ja Jessie, eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, heute über das Thema das Pferd am inneren Zügel durchstellen zu sprechen. Aber jetzt ist ja spontan was dazwischen gekommen und wir haben uns das anders überlegt.
Und du hast es dir anders überlegt ich bin immer ganz spontan dabei.
Genau. Der Grund, warum wir es uns oder ich es mir anders überlegt habe, hat was damit zu tun, was mir vor 2-3 Wochen passiert ist. Ich habe nämlich vor 2-3 Wochen ein Reha-Pferd angeschaut. Und dieses Pferd, vorberichtlich, sollte das immer mal wieder eine Lahmheit zeigen. Und es war auch bekannt, dass das einen Röntgenbefund hat, einen auffälligen, also an, glaube rechts vorne, leichte arthrotische Veränderungen und das Sesambein ein bisschen verändert. Und ich bin dann dahin gefahren, so in der Erwartung, dass ich auf ein Pferd treffe, das mal mit intensiver Reha-Arbeit so in einem Dreivierteljahr, Jahr wieder ganz gut aufstellen kann. Und was ich aber stattdessen vorgefunden habe, war ein akut schmerzhaftes Pferd. Und mit akut schmerzhaft meine ich jetzt, dass das wirklich ungefähr in jedem Bereich schmerzhaft war, den man berührt hat. Also egal, ob das hinterm Widerrist war, am hinteren Rücken oder an der Schulter, massiv verspannt.
Sarah, da will ich kurz einhaken.
Ja?
Möchtest du vielleicht noch erklären, woran du das Schmerzhafte festgemacht hast, weil das ist jetzt vielleicht dem einen oder anderen so nicht klar.
Es war so, dass wenn man dieses Pferd mit den Fingerkuppen an der Haut berührt hat, als es nicht gekiezelt, sondern schon ganz leichten Druck ausgeübt hat, dass es so schmerzhaft war, dass es am ganzen Körper zu zucken angefangen hat. Mhm. Und an der Schulter zum Beispiel war es so, dass dieses Pferd nach mir geschnappt hat und ausgewichen ist und es war ein sehr freundliches Pferd. Genau, und ein verspannter Hals, gut, also ich finde, das ist ja was, was man sieht, was man spürt, wenn der Hals so total fest ist. Ich habe selber ein Pferd mit einem sehr festen Hals, dann finde ich, entwickelt man da einen gewissen Blick dafür.
Ja, ich fand es nur trotzdem, weißt du, gerade dieses Zucken, ich denke, nicht jedes Pferd wird das so deutlich anzeigen wie dieses, dass es dann auch einfach mal rumschnappt. Mhm. Weil es das nicht mehr aushält oder einfach deutlich anzeigt, dass es da echt Schmerzen und massive Spannungen hat. Aber vor allem dieses Hautgezucke, also das ist auch etwas, was beim Behandeln halt ganz oft mir auch begegnet und die Besitzer erstmal nicht so zuordnen können oder das vielleicht einfach auch schon öfter mal wahrgenommen haben, aber irgendwie keine Verbindung herstellen konnten. Und deswegen fand ich das jetzt eigentlich nochmal ganz spannend, das anzusprechen.
Ja, wobei bei diesem Pferd es ja dann auch tatsächlich so war, dass nach 5 Minuten Longieren beide Vordergliedmaßen zum Zittern angefangen haben. Also das hat schon sehr deutlich Schmerz gezeigt. Naja, und das finde ich macht jetzt aber dann die kommende Aussage noch viel interessanter. Also ich habe dann mich mit der Jessie rückgekoppelt und Jessies Aussage war dann, dieses Pferd braucht eigentlich 3 Jahre, bis es wieder einigermaßen dasteht und dann auch immer einen Reiter, der sehr genau weiß, was er tut. Und mich hat dann dieses Erlebnis in dreierlei Hinsicht irgendwie sehr stark beschäftigt und auch emotional berührt. Also das Erste natürlich, finde ich es immer schlimm, wenn man ein akut schmerzhaftes Tier sieht. Also das Zweite war, dass ich dann natürlich diese Einschätzung irgendwie auch der Besitzerin mitteilen musste. Und das war für mich auch schwierig, weil es klar war, dass die Besitzerin die Situation so nicht eingeschätzt hat. Und ich denke mal, jeder kann auch nachvollziehen, dass das erstmal ein Schock ist, wenn man das gesagt bekommt. Mhm. Und das Dritte, was mich sehr beschäftigt hat und was jetzt auch zu dieser Folge geführt hat, ist eine Aussage, die diese Besitzerin dann irgendwann getroffen hat. Und die Aussage lautete, vor 3 Wochen war noch alles ganz normal. Jessie, wenn du diesen Satz jetzt hörst, was schießt dir da so durch den Kopf?
Also ich glaube, so hat es mir gegenüber noch keiner formuliert oder so. Das ist zumindest nicht so, dass es mir bewusst gewesen wäre. Aber nichts passiert einfach von heute auf morgen. Also man sieht eigentlich frühzeitig Anzeichen im Körper, dass gewisse Dinge einfach im Argen liegen. Das sind kleine Abweichungen, also meinetwegen irgendwelche Fehlstellungen, die plötzlich anfangen, Gliedmaßen, die anfangen zu drehen, wo sie vorher nicht gedreht haben. Gewisse Körperhaltungen oder Positionen oder auch Gesichtsausdrücke, die das Pferd annimmt oder irgendwelche Verhaltensänderungen im Umgang oder so, was einfach schon darauf hindeuten, dass da jetzt gerade etwas aus den Fugen gerät. Und je nachdem, wie gut kompensatorisch das einzelne System halt ist, wird es vielleicht noch länger aushalten, aber früher oder später wird es definitiv zusammenbrechen.
Und genau das ging mir natürlich vielleicht ein bisschen verkürzter durch den Kopf. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch, wie oft war ich schon blind für Dinge, die mir mein Pferd ja eigentlich sehr früh angezeigt hat. Und es musste aber erst extremere Ausmaße annehmen, dass ich geschaltet habe. Und deswegen dachte ich mir, wäre das eine schöne Idee für diesen Podcast, weil ich denke, weder Jessie noch ich noch diese Besitzerin von diesem Pferd sind alleine mit dieser Erfahrung. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass es in dieser Folge darum gehen soll, dass wir in unterschiedlichen Bereichen besprechen, was können denn frühe Anzeichen sein dafür, dass etwas in falsche Bahnen, in falschen Bahnen läuft. Also es soll keine Folge mit erhobenem Zeigefinger sein, sondern eher so ein bisschen darauf aufmerksam machen. Denn natürlich, je früher man so einen Missstand bemerkt, umso früher kann man gegensteuern und umso leichter kriegt man die ganze Sache wieder in den Griff. Deswegen heißt die Folge also, vor 3 Wochen war noch alles ganz normal und das ist die Intention, die dahinter steckt. Und jetzt haben wir ganz viel einleitend erzählt. Jessie, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt aber direkt an. Und ich habe mir überlegt, wir gucken uns das Ganze an, mal im Themenbereich Fütterung, Themenbereich Hufe, Themenbereich Haltung und Themenbereich Training. Und wir können natürlich alles nur kurz ansprechen in einer Folge, aber vielleicht finden wir ja ein paar interessante Punkte für euch, auf die ihr in Zukunft dann vielleicht auch mehr achten könnt. Okay, Jessie, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Thema Fütterung und da würde ich dich einfach mal fragen, ob es denn da bei dir etwas gibt, was du vielleicht lange übersehen hast und was bei dir so richtig in die Hose gegangen ist.
Ja, da ging schon deutlich was in die Hose. Thema Fütterung. Zu dem Zeitpunkt, als wir Einsteller waren, haben unsere Pferde ganz klassisch 2x täglich Heu bekommen, früh und Abend, und 3x täglich Kraftfutter. Damit bin ich tatsächlich aufgewachsen und alle meine Trainer und so weiter, für die war immer festgestanden, das ist die Fütterung vom Pferd. Als wir dann, ich glaube ich war 14, als wir die Pferde das erste Mal bei uns zu Hause hatten, da haben wir dann im Endeffekt die Fütterung genauso weiter praktiziert. Irgendwann aufgestockt auf 3x täglich Heu. Und warum auch immer, hat das von uns keiner hinterfragt. Und dann habe ich meine Nachwuchsstute, mit der hatte ich schon immer das Thema, dass die einfach als Junge, also dieser 6-Jährige, einfach aus wie ein 3-jähriges Pferd. Das heißt, in die habe ich reingestopft ohne Ende. Und dann hatte ich das Problem, dass die so träge war. Die war einfach träge, die war, man hätte sie auch als faul bezeichnen können, als junges Pferd. Also die Lebendigkeit hat da mit der Zeit einfach gefehlt. Und umso mehr es natürlich Richtung Reiten ging, umso mehr habe ich zusätzlich da futtertechnisch in sie reingestopft. Ja, und dann hast du da dieses in Anführungszeichen träge Pferd. Und was wird dir empfohlen und was machst du selbst? Du fütterst noch mehr an Hafer in dieses Pferd rein, um Energie reinzufüttern. Mit verschiedenen Ölen habe ich es versucht und das habe ich wirklich lange mit ihr so betrieben, bis zu dem Punkt, wo sie vom ganzen Gewebe her eigentlich aussah, also ich meine, du weißt ja, wie die Balli sich dann gezeigt hat, wie ein Ballon, also so ein Michelin-Männchen halt, so komplett aufgedunsen letztendlich. Ja, und dann kam der große Knall, dann kam die Wurmkur und dann kam die Hufrehe. Das war für mich, ich habe gesehen, dass einfach was nicht passt. Ich habe von der Fütterung da auch schon umgestellt. Ich hatte damals dann nochmal explizit ein Fütterungsseminar mitgemacht. zum Thema Allgemeinfütterung und nach Zivilisationskrankheiten. Und da explizit, wie gehe ich von der Fütterung drauf ein? Und da war der Hauptinhalt, wie ernährt sich ein Pferd natürlich, ohne dass der Mensch eingreift. Jetzt ist das natürlich für uns in unseren Haltungsformen nicht hundertprozentig so umzusetzen. Vor allen Dingen wird das Wildpferd nicht so nahrhaftes Heu fressen können, wie wir das denen anbieten. Trotzdem habe ich von diesem sehr kraftfutterhaltigen Füttern umgestellt. Also mittlerweile, meine Pferde bekommen eigentlich so gut wie gar kein Kraftfutter mehr. Die bekommen einmal am Tag einfach eine gute Eiweißquelle und dann je nach Stoffwechselthema und Typ einfach über verschiedene Kräuter und über Spurenelemente und Mineralien, dass ich da gewisse Defizite einfach ausgleichen kann und ein gutes Mineralfutter und dann Heu und das war's.
Okay, und jetzt sind wir aber ja schon an dem, also du hast jetzt schon gesagt, du hast da relativ lang zugeschaut und ich finde, manche Sachen sieht man ja relativ schnell. Also ich finde, besonders schnell sehen Besitzer ja oft, wenn ihre Pferde zu dünn sind. Witzigerweise, wenn Pferde zu dick sind, das wird ja häufig sehr lange ignoriert oder bagatellisiert. Aber Jessie, vielleicht, was können denn noch weniger offensichtliche Hinweise sein, dass man die Fütterung seines Pferdes überdenken sollte? Wir wollen ja so ein bisschen so verstecktere Hinweise aufdecken.
Also zum Beispiel immer wieder angelaufene Beine, so Hungerhaare, schlecht funktionierender Fellwechsel, immer wieder Augenentzündung. Strahlfäule waren unsere Themen, dann einfach so ein hoher Tonus in der Muskulatur. Also das Pferd braucht sehr lange, bis es sich quasi warm gelaufen hat. Ja, das sind so Anzeichen letztendlich. Es gibt so senkrecht verlaufende Streifen am Rumpf, die man teilweise sieht, wenn man jetzt ein Pferd hat, das eigentlich ein Rappe wäre und es wird von Jahr zu Jahr immer brauner. Das ist ein Anzeichen letztendlich für Stoffwechsel, darmtechnisch, Kotwasser, einfach keine ordentlich geformten Bollen, wenn der Kot einfach dementsprechend stinkt. Ja, wenn die Pferde viel abgasen, dann wenn der Unterbauch einfach so füllig, so aufgegast aussieht. Das sind so fühlige Pferde. Das sind alles Anzeichen letztendlich für Stoffwechselthemen. Wenn die Pferde plötzlich einen Axthieb entwickeln oder empfindlich in der Gurtlage sind, wenn die Pferde einfach schlecht Muskulatur aufbauen. Das sind alles Marker, die letztendlich mit Stoffwechsel mit zu tun haben können. Wenn man gewisse Schiefen einfach auch nie in den Griff kriegt, egal wie gut man die Pferde arbeitet. Das sind alles so Dinge. Also beispielsweise mein Araber, das ist einfach ein Rettungspferd letztendlich. Mit dem war das jetzt sehr lang echt schwer, den mal konstant in der Oberlinie in eine Länge zu bekommen. Und das ist erst besser geworden, als ich den Magen therapiert habe, einfach mal so prophylaktisch. Das sind halt so Dinge, wenn im Training, wenn man immer wieder am selben Punkt ankommt, dann darf man einfach den Stoffwechsel nicht vergessen, weil das Verdauungssystem hängt am Bewegungsapparat einfach. Also da ist es daran aufgehängt, dementsprechend hängt auch beides voneinander ab. Also wir können über Störungen im Bewegungsapparat, können wir Störungen im Verdauungssystem und im Organsystem bekommen. Wir können aber auch Probleme im Bewegungsapparat erhalten, weil wir einfach im Verdauungssystem Schwierigkeiten haben.
Und was würdest du jetzt Leuten raten, die jetzt da irgendwie Probleme wiedererkennen?
Ein vernünftiger nächster Schritt wäre eigentlich, sich einen vernünftigen Ernährungsberater zu suchen. Also das Schlimmste, was ich über die Jahre gemacht habe, war, selber rumzudoktern. Ohne mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen, was das Pferd eigentlich braucht. Und selbst dann, wenn alles schon dementsprechend entgleist, dann kannst du das Pferd nicht einfach füttern, wie du ein gesundes Pferd natürlich füttern würdest, sondern dann musst du halt gezielt diesen Stoffwechsel halt auch wieder, der komplett entgleist ist. Also wenn wir eine Rehe einfach haben, das ist Worst Case, da ist schon so viel falsch gelaufen auf der Strecke, bis das mal passiert, dass du dann einfach auch einen gewissen Fahrplan einhalten solltest, um dein Pferd nicht in das nächste schlimme Thema nochmal reinzuschubsen.
Ja, wie gesagt, können wir heute leider nur alle Themen so ein bisschen streifen, aber ich glaube, wir haben da schon jetzt einen ersten Eindruck bekommen. Ich würde dann aber jetzt zum nächsten Thema weitergehen. Jessie, du darfst es dir aussuchen. Wir haben ja noch drei.
Wir können mit der Haltung als nächstes schon weitermachen.
Okay.
Das hängt ja damit zusammen irgendwie.
Vielleicht kann ich was dazu erzählen. Das ist nur eine ganz kurze Geschichte, aber ich glaube, es ist ein weit verbreitetes Problem. Ich finde, das Problem bei der Haltung ist ja, dass man sehr abhängig ist, wenn man Einsteller ist. Also viele Faktoren kann man nicht verändern. Und was mir jetzt so einfällt, ist meine ältere Stute, die hatte ich lange in einem Offenstall stehen, der sehr einfach war. Aber meine Stute hat sich dort eigentlich sehr wohl gefühlt, weil sie auch eine tolle Herde hatte. Es gab zum Beispiel auch 24-Stunden-Fütterung. Also ich finde, ein paar Sachen waren richtig gut. Aber was ich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte lange Zeit, war, dass das Thema sich nachts hinlegen einfach ein großes Problem war. Mhm. Also die hatten zwar einen Unterstand, aber dieser Unterstand, der war kaum oder nur sehr schlecht eingestreut. Und im Sommer war das kein Problem, weil die immer Zugang zu größeren Weideflächen hatten und die oft dann in der Gruppe einfach draußen lagen. Und meine Stute, die hat das dann relativ gut kompensieren können, war aber halt auch schon älter und je älter sie geworden ist, umso weniger ist sie damit zurechtgekommen. Und im Endeffekt hat sie dann trotz guter Fütterung eigentlich abgenommen und ja, und dann ist, glaube ich, das passiert, was sich ganz viele Leute denken, sie scheuen, den Stall zu wechseln. Also bei mir kam ja noch dazu, sie hat sich so wahnsinnig wohl in dieser Herde gefühlt und also ich glaube, die Stallsuche, das ist so ein Thema, die jeden stark beschäftigt. Und jetzt im Nachhinein, also es ist bei mir jetzt nichts Schlimmes passiert, das Pferd ist nicht total entgleist, aber im Nachhinein habe ich schon ein schlechtes Gewissen, dass ich so lange eigentlich gewartet habe, bis ich daran was geändert habe. Das wird oft unterschätzt, aber ich finde, das ist extrem wichtig, dass die Pferde Liegeflächen haben, die trocken sind, also auch Liegeflächen zur Verfügung, die sie jetzt, meine Stute war Leitstute, aber wenn man jetzt ein rangniedriges Pferd hat, ist das Problem ja nochmal viel größer. Genau, also dass einfach genug Platz ist und vielleicht bei manchen Pferden auch notwendig ist. Also meine Stute habe ich rausgefunden, dadurch, dass sie so viel Verantwortung für die Herde übernimmt, ist es für sie wichtig, dass sie nachts abgetrennt ist, damit sie diese Verantwortung in der Nacht auch einfach mal abgeben kann und tatsächlich sich hinlegen und schlafen kann. Also so nehme ich das jetzt wahr.
Ja, aber das finde ich schon einen wichtigen Punkt, was du sagst, auch dass man auf der einen Seite nicht scheuen darf, da für das Pferd einfach dann eine Entscheidung zu treffen, wenn es nicht passt. Das mit dem Schlafen, das ist ein ultra wichtiges Thema. Das, glaube ich, wird ganz häufig ganz viel unterschätzt. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, den richtigen Stall für das jeweilige Pferd zu finden, weil unsere Pferde ja sich nicht aussuchen können, in welcher Herdenkonstellation die zusammen wohnen wollen. Manchmal sind gewisse Haltungsformen halt auch nicht für jedes Pferd geeignet. Zumindest nicht in gewissen Konstellationen. Und ich finde es total wichtig, dass man da einfach einen offenen Blick behält, um zu gucken. Aber dann natürlich auch schaut, gibt es vielleicht, also ist das Grundgerüst an diesem Stall für mein Pferd eigentlich ganz gut. Und es sind so einzelne Parameter, wo man dann, wie du ja gesagt hast, in deinem nächsten Stall, dass du die dann einfach nachts auch separieren kannst, kann man da vielleicht für das einzelne Pferd was optimieren, dass es sich dann halt vollends wohlfühlt und auch zur Ruhe kommen kann. Also ich finde, da muss man schon sehr gut beobachten, darf nicht vielleicht auch zu schnell irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen.
Ja, und man muss natürlich bedenken, also meiner Erfahrung nach, also dauert das bis zum halben Jahr, bis die Pferde sich in einem neuen Stall wieder wirklich wohlfühlen und eingelebt haben.
Also das kann ist sogar länger dauern. Das geht manchmal bis über ein Jahr, bis die Pferde sich da wieder einfinden. Also das ist einfach eine Zeit, die muss man denen auch geben.
Ich weiß nicht, Jesse, ich habe jetzt von meiner Stute, habe das eben erlebt, dass die abgenommen hat. Was könnten denn noch so Anzeichen sein, dass ein Pferd sich in einem Stall nicht wohlfühlt?
Mei, die Pferde ziehen. Es kann sein, dass das Pferd sich zurückzieht, weißt du, emotional, dass es so apathisch wirkt. Es kann aber das Gegenteil sein. Das Pferd fängt einfach an, dass es zwider, also weißt du, so grätzig sich verhält, entweder anderen Pferden gegenüber oder auch seinen Menschen. Das Abbauen. Es kann aber auch sein, dass das Pferd unheimlich zunimmt, wenn von der Fütterung her da einfach vielleicht zu nahrhaftes Futter ist, was das Pferd nicht aushält. Das Fell wird stumpf, die kriegen so Kugeln über den Augen oder man sieht sonst einfach im Haut- und Haarkleid irgendwelche Geschichten. Also das sind so, ja, so Dinge, wo man sehr stark aufpassen muss, ist, wenn die Pferde plötzlich so wie so Schorfstellen an den Fesselköpfen haben auf der Vorderseite, dann muss man einfach gucken, legen die sich tatsächlich hin, weil das sind dann oft Anzeichen für Pferde, die so in die Richtung Pseudonarkolepsie gehen, also die einfach nicht mehr schlafen und dann einfach zusammenfallen.
Merkst du das auch im Training? Zum Beispiel bei Kundenpferden ist es dann manchmal so, dass du die im Training hast und dann irgendwie dir der Verdacht kommt, der Grund könnte gar nicht das Training sein, sondern vielleicht der Stall. Merkst du sowas?
Sowas merkt man ja. Die Pferde sind einfach viel weniger leistungsfähig. Die haben Probleme, sich zu konzentrieren. Die sind unsicher, schreckhaft. Ja, also das merkt man definitiv. Und dann muss man aber halt genau hinschauen. Weil es muss nicht unbedingt der Stall sein. Es kann vielleicht auch sein, dass der Besitzer einfach emotional irgendwelche schwierigen Phasen gerade hat oder zu viel Druck auf sein Pferd ausübt, dass in der Beziehung was nicht passt. Es kann sein, dass von der Fütterung was nicht passt. Es kann aber auch sein, dass das Pferd einfach permanent körperliche Schmerzen hat, weil die Hufe einfach so ungünstig sind. Also da muss man wirklich genau gucken.
Jetzt hast du gerade so den Faktor Huf genannt, dann würde ich das jetzt aufgreifen und direkt weiterleiten. Jessie, gibt es da bei dir eine Geschichte, wo du sagst, da hast du zu lang zugeschaut oder ist was schiefgelaufen oder waren Sachen Huf für dich immer schon alles klar?
Also ich hatte halt von normalen Hufschmieden bis jetzt meine Huforthopäden. Das war so das Feld, in dem ich mich bewegt habe. Aber wir hatten ganz komische Hufschmiede. Also wir hatten einen, der hat die immer vermessen und die Pferde wurden so schief, weil der hat, also ich weiß es auch nicht mehr, was die Grundlage für die Vermessung war. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Also ich habe dann, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir einen anderen Hufschmied gesucht. Der hat das Ganze nicht unbedingt besser gemacht, der hat es nur anders gemacht. Der hat mit schwierigen Hufsituationen es schlimmer gemacht. Im besten Fall konnte er normale Hufe einfach nur erhalten. Aber auch das war schon schwierig. Es hat aber ganz schön lange gedauert, bis ich das so in seinem vollen Umfang dann für mich auch erkennen konnte. Ich habe schon immer gemerkt, also irgendwie, es passt einfach nicht. Weil ab dem Zeitpunkt, wo er die angefangen hat zu bearbeiten, lief die dann bald nicht mehr so ganz gut. Also die war vorne einfach unsauber vom Takt. Ein paar Jahre später, da war die dann auch schon unterm Sattel. Da hatten wir dann den Winter in unserem alten Stall und der ganze Hof war zu, also da war es so arschkalt, dass der ganze Hof so gefroren war, dass wir die Pferde eine Woche lang nicht aus diesem Stall rausholen konnten. Und als die dann wieder rauskamen, ich sage dir, die war stocklahm. Vorne rechts, die war so stocklahm, weil sie war so fest. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, umzustellen auf meine Huforthopädin, die zu dem Zeitpunkt meinen Hengst, der in einem anderen Stall stand, bearbeitet hat. Und meine Huforthopädin hat es dann geschafft, die auf Barhuf umzustellen. Und wir haben wahnsinnig viel auch dokumentiert, machen wir heute noch. Und es ist so viel logischer von der Bearbeitung, weil es einfach ganz viel um Physiologie geht. Seitdem ich in Barfußschuhen laufe, seit 1,5, 2 Jahren, würde ich nie wieder meinen Pferden Eisen unter diese Füße nageln. Durch diese Bearbeitung von meinem Schmied, der ihr die Duplos drauf gemacht hat, und dieses permanente gegen etwas arbeiten, was er nicht wirklich physiologisch verstanden hat, hat dazu geführt, dass sie eine Hutkrempe, so nennt man das, am Hufbein hat. an der Hufbeinspitze, also wenn man ein Röntgenbild macht, dann verläuft ja eigentlich das Hufbein parallel zur Zehenwand. Und die hat quasi an der Spitze, ganz unten, hat die so eine kleine Nase, was dazu führt, dass sich der Hufbeinträger in dem Bereich einfach nie wieder ganz schließen lässt.
Jetzt, Jessie, also was wir jetzt, glaube ich, verstanden haben, ist, dass
ich da echt ein Problem damit habe.
Dass eine falsche Hufbearbeitung auch längerfristig knöcherne Veränderungen nach sich ziehen kann. So hätte ich das jetzt formuliert. Aber lass uns vielleicht nochmal jetzt von dem konkreten Beispiel ein bisschen weggehen und überlegen, könnten denn jetzt so Anzeichen sein, wenn ich mich jetzt nicht so besonders gut mit der Physiologie des Hufes auskenne, was könnten erste Anzeichen sein, dass bei meiner Hufbearbeitung etwas schief läuft?
Wenn das Pferd schief steht. Naja, was mal gucken kann, ist der Kronrand oben, wie verläuft der? Der sollte halt eigentlich einen ruhigen, geraden Verlauf haben. Und wenn man da jetzt irgendwie Stellen hat, wo der sich so nach oben wegschiebt oder nach unten wegdrückt oder das Fell gar absteht oder irgendwie sowas, ist das schon mal ein Anzeichen für Druckstellen. Wenn untergeschobene Trachten einfach immer untergeschobene Trachten sind.
Vielleicht ganz kurz jetzt, wenn jemand wenig Ahnung hat, was ist eine untergeschobene Tracht?
Eine untergeschobene Trachte, also der Trachtenbereich, wenn man den Huf aufhebt, ist ja der hintere Teil. Eigentlich sollten die zum Boden hin einfach stehen und tragen. Und wenn die untergeschoben sind, dann schieben die sich so nach vorne Richtung Zehe. Also das ist dann auch ein Huf, wenn man von der Seite guckt, der einfach sehr flach wirkt und nach vorne hin länger gezogen.
Vielleicht hast du da ja sogar noch irgendwie ein Foto.
Oh, da kann ich ganz tolle Fotos einstellen, ja klar.
Okay.
Ja, Strahlfäule, die nicht in den Griff zu kriegen ist. Das hat oft auch, also klar auch mit Stoffwechsel, aber auch mit Hufbearbeitung zu tun. Wenn Pferde fühlig sind. Und was ich aber merke, die Ruth Marie ist ja bei uns im Stall, das ist meine Huforthopädin. Also wie eng Hufe und eine qualitätvolle Arbeit zusammenhängen, das habe ich viele Jahre maßgeblich unterschätzt.
Inwiefern hängt das für dich zusammen? Wo merkst du da einen Unterschied?
Naja, es entscheidet darüber, ob dein Pferd zum Beispiel eine ordentliche Kraftphasen überhaupt erarbeiten kann, ob du überhaupt die Schiefe deines Pferdes bearbeiten kannst, ob du ein Pferd hast, das irgendwann überhaupt mal durchlässig durch den Körper sich bewegt. Also die Hufbearbeitung entscheidet im Endeffekt über alles. Stell dir vor, du würdest jeden Tag 24 Stunden in zu engen oder schäbsen Schuhen rumlaufen.
Ja, ich denke mir das auch oft. Also je älter man wird, umso mehr Probleme bekommt man ja oft auch mit seinen Füßen und dann wird einem das so ein bisschen bewusst. Also in was für Entlastung und Schonhaltungen man geht, wenn unten am Fuß irgendwas nicht passt. Also wenn man ständig irgendwie darum bemüht ist, so aufzutreten, dass man Schmerz oder Druck vermeidet. Okay, das heißt, wir hatten jetzt so ein bisschen als Beispiele, dass etwas schief läuft in der Hufbearbeitung, hattest du genannt, die untergeschobenen Trachten, Abweichungen am Kronrand.
Ja, Hornqualität.
Die Strahlfäule. Was mir noch einfällt, was wir, glaube ich, nicht genannt haben, sind Rissbildungen. Also das kenne ich von meiner Stute. Mhm. Ich habe meinen Hufbearbeiter gewechselt, als die angefangen hat, so Längsrisse zu entwickeln im Huf. Da auf meine Nachfrage war übrigens die Antwort, das liegt am trockenen Wetter. Das fand ich interessant, weil zu dem Zeitpunkt hat es nämlich viel geregnet. Das war mein Glück, deswegen habe ich so schnell geschalten und habe mir überlegt, okay, ich glaube, da passt was nicht. Und habe dann eben auch meinen Hufbearbeiter gewechselt und siehe da, meine Stute hat, egal bei welchem Wetter, nie mehr Längsrisse im Huf gezeigt. Also das ist auch noch so ein ganz gutes Beispiel. Die Fühligkeit, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel, wobei man natürlich schon, finde ich, sagen muss, wenn man jetzt von Eisen auf Barhuf umstellt, also ich glaube, da kann der Hufbearbeiter so gut sein, wie will, ja.
Definitiv. Aber, weißt, also wir haben jetzt zum Beispiel unsere zwei neuen Reha-Kandidaten hier im Stall, die laufen, glaube ich, schon seit eh und je auf Eisen und ich habe mir die ja den ersten Tag laufend angeguckt an der Longe. um dann zu beschließen, dass sie den Tag drauf die Eisen runterkriegen und wir dann mit ihnen arbeiten. Naja, also wenn man den Weg gehen will, weißt, dass du sagst, okay, ich will meinen natürlichen Hufmechanismus wiederherstellen und erhalten, weil die Natur hat sich dabei ja irgendwie was gedacht, muss man seinem Pferd einfach die Zeit einräumen, die es braucht, bis der Huf sich halt dementsprechend auch umgestellt hat, je nachdem, wie lange das halt auf Eisen auch war.
Und hattest du schon mal einen Kandidaten, wo es nicht geklappt hat, wo ihr dann irgendwann aufgegeben habt?
Ja, mit meinen Hufschmieden haben wir das aufgegeben. Mit meinen Huforthopäden hat es immer funktioniert. Aber die brauchen halt Zeit. Also weißt du, zum Beispiel, wenn du, ich meine, du weißt, wie es bei uns ist. Wir haben in den Paddockboxen, haben wir diesen Kunstrasen ja draußen auf dem Paddock liegen. Und in der Stallgasse sind diese Stallmatten. Und in der Halle, unser Boden, der hat keine Steine und nichts. Also der ist super weich. Da haben die Pferde, wenn die umgestellt werden, halt auch kein großes Problem. Jetzt stellen wir die natürlich nach einer Woche auch raus auf die Paddocks. Das sind einfach auch Steinchen. Ja, dem einen brechen halt jetzt einfach außen die Wände aus. Das ist etwas, damit muss man rechnen. Vor allen Dingen, wenn ein Pferd immer schon gefühlt auf Eisen steht und der ist jetzt 18 Jahre alt, der muss sich halt jetzt langsam dran gewöhnen. Das heißt, dem muss man halt einfach die Zeit geben, dass er halt andere Reize kriegt, um irgendwie sein Horn auch dementsprechend zu verändern. Und das wird halt einfach Zeit dauern. Nichtsdestotrotz läuft er in der Arbeit in der Halle, wo er halt nicht auf Steinen unterwegs ist, also der läuft nicht lahm auf den Steinen, weißt du? Das Horn hält halt nur nichts aus. Und wenn der jetzt den ganzen Tag da draußen rumlaufen müsste, dann muss man sagen, okay, wenn man den auf Barhof wirklich umstellen will, dann muss man halt sagen, okay, man zieht dem draußen halt dann Schuhe an und lässt den zwischendrin immer wieder ohne Schuhe, dass sich das Horn irgendwie auch umgewöhnen kann. Aber er kann es halt nicht 24 Stunden aushalten.
Okay, Jessie, wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile, deswegen würde ich jetzt eigentlich zum größten Punkt überleiten. Thema Training. Ich glaube...
Ja, aber warte, bevor wir zum Training gehen, ich finde es gut, dass es der letzte Punkt ist, denn die Pferde, also die Stellschrauben, was wir immer berücksichtigen müssen, sind die Haltung, die Fütterung und die Hufe. Die machen so viel mehr aus wie das Training. Weil die Pferde da einfach den ganzen Tag damit leben. Und das Training ist im Verhältnis zu dem Rest einfach nur ein klitzekleiner Baustein.
Dann, Jessie, möchtest du ein Beispiel beisteuern, wo du lange blind warst, vielleicht Dinge nicht gesehen hast?
Letztendlich, glaube ich, ist das Hauptproblem, wenn man sich nicht damit beschäftigt, wie sieht gesunde Bewegung aus? Und was braucht der Körper, dass er wirklich tragfähig wird? Und dann muss man sich einfach anschauen, wie kann ich diese gesunden Bewegungsmuster einfach wiederherstellen? Und solange man einfach nur einem System folgt, das so gewisse Schemata hat, nach denen man einfach arbeitet, da war ich ja auch schon in verschiedenen Systemen unterwegs letztendlich, wird die eigentliche Natur des Pferdes nicht berücksichtigt, sondern du musst einfach nur in eine Schablone passen.
Und Jessie, ich habe mir jetzt überlegt bei diesem Punkt, ich habe gegrübelt, ich habe mal gedacht, man ist ja nun mal halt häufig Laie und kein Profi, man hat vielleicht ein Pferd oder man hat sogar nur eine Reitbeteiligung, reitet also vielleicht gar nicht jeden Tag. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, dann die Qualität eines Trainers zu beurteilen. Und auch richtig einzuschätzen, werden die Bewegungen meines Pferdes gesünder oder entwickeln die sich halt einfach in eine Richtung, die mein Trainer sehen möchte. Und ich habe mir überlegt, es wäre natürlich jetzt schon super, wenn man den Leuten so ein paar einfache Dinge an die Hand geben können, an denen sie merken können, dass ihr Training in die falsche Richtung läuft. Fällt dir da spontan was ein?
Mir fallen da spontan ganz viele Dinge ein.
Also vielleicht halten wir es so ein bisschen simpler, so dass man wirklich was damit anfangen kann.
Ja, dann lass mal hören. Was denkst du, woran kann man sehen, läuft es in die richtige oder in die falsche Richtung?
Spontan fällt mir als allererstes ein, Was ganz Einfaches, nämlich Probleme müssen besser werden. Also, ich finde, dass die Entwicklung eines Pferdes wahnsinnig viel Zeit braucht. Aber, dass sich kleine Erfolge einstellen und diese Erfolge können mini klein sein, das finde ich, muss bei einem guten Trainer relativ schnell passieren. Und wenn ich keinen Fortschritt merke, also das ist was ich in anderen Stellen bei anderen Leuten ganz lang schon beobachtet habe. Die arbeiten sich über Jahre an einem Problem ab. Und meiner Erfahrung nach aber, wenn man einen guten Trainer hat, es wird schnell besser. Das heißt nicht, dass es schnell gut ist, aber es wird besser. Und wenn sich nicht in kürzester Zeit eine positive Entwicklung einstellt und wenn sie minimal ist, dann würde ich es hinterfragen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
Nee, da gebe ich dir auf eine gewisse Art und Weise recht. Punkt.
Also wie gesagt, das heißt nicht, es ist klar, dass um ein Pferd korrekt auszubilden, man nicht von einem Jahr spricht, man spricht nicht von 5
ja.
Jahren. Ich finde, 10 Jahre ist eine realistische Größenordnung.
Aber ja, und dann muss man auch bedenken, dass manche Pferde einfach nochmal besondere Bedürfnisse haben.
Genau,
und
aber...
Und davon haben wir sehr viele mittlerweile.
Genau, aber ich würde ja von meinem Trainer erwarten, dass er diese Bedürfnisse erkennt, dass er sie auch kommuniziert und dass ich trotzdem auf eine Art vorankomme. Und das kann ja bedeuten, dass wirklich, ich meine jetzt auch minimale Fortschritte, keine Ahnung, der Takt wird minimal besser, die Übergänge werden minimal besser. Also einfach, dass ich eine positive Entwicklung bemerke. Und Stagnation, finde ich, kann immer vorkommen, aber dann muss ich, finde ich, mit meinem Trainer sprechen und der Trainer muss mir das erklären können und muss Lösungskonzepte haben. Und wenn, finde ich, der Trainer nicht individuell auf dieses Problem eingeht und einfach mit seinem normalen Stiefel weitermacht, dann bin ich da einfach falsch. Also so würde ich es einschätzen.
Ich habe mich halt sitztechnisch versucht weiterzubilden, aber meine Hauptlehrer sind eigentlich meine Pferde. Und vor allem die Reha-Pferde. Die können
ja
nämlich nur laufen, wenn alles passt.
Aber das ist natürlich ein Stadium, das halt viele von uns, die wir freizeitmäßig reiten, nicht erreichen. Also und ich finde, es ist dann auch sehr wichtig, dass man sich einen Lehrer sucht, um voranzukommen.
Ja, das auf jeden Fall.
Jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Wir waren ja bei der Frage,
ja.
Woran erkenne ich, dass im Training etwas schiefläuft? Und du hast mich nach meiner Meinung
ja
gefragt. Und der erste Punkt war ja jetzt, man muss Fortschritte sehen. Das zweite ist für mich, der Pferdekörper sagt einem eigentlich alles. Also ich finde, der Körper des Pferdes spricht mit einem und damit meine ich einfach, wie das Pferd in der Box steht oder am Anbindeplatz. Also ich glaube auch, dass man gar nicht so große anatomische Kenntnisse haben muss, damit einem auffällt, wenn etwas komisch aussieht. Und ich finde, also alles, was, also einfach gesagt, mir an meinen Pferden so vorkommt, dass es komisch aussieht, finde ich, kann ich relativ gut auf reiterliche Fehler oder Trainingsfehler bei mir zurückführen. Also ich finde, man braucht kein Profi zu sein, um zu sehen, dass wenn ein Rücken mit der Zeit absinkt, dass ich ein Trainingsproblem habe. Wenn ich mein Achstieb immer ausgeprägter wird, wenn meinem Hals komische Fellwirbel auftreten.
Ja.
Also ich finde, das sind alles so Dinge, wo man keine großen Kenntnisse haben muss. Und ich finde, man ruht sich dann oft ein bisschen drauf aus oder man stürzt sich dann oft auf so Kleinigkeiten, die aber ja doch besser werden. Aber da am Hals, da hat er ein bisschen Muskulatur aufgebaut. Ja, anstatt sich selber einzugestehen, dass im Training einfach was schiefläuft und dass man sein Trainingskonzept da nochmal überdenken muss. Dann finde ich jegliche Form von Schmerz, die das Pferd zeigt, und ich würde irgendwie jeden Reiter dazu auffordern, ich glaube, bei Instagram, im Internet, überall findet man das, wie sieht ein Schmerzgesicht bei einem Pferd aus? Und wenn mein Pferd im Stehen schon Anzeichen von einem Schmerzgesicht hat, also irgendwie, keine Ahnung, eine zusammengeknickt, zusammengekniffene Maulpartie, dann klar kann es auch sein, dass akut ein Hufgeschwür irgendwo wuchert, aber in der Regel ist es einfach falsch trainiert. Oder was wir ganz am Anfang hatten, ich fahre über den Körper meines Pferdes und das Pferd fängt an zu zucken. oder gibt unter mir stark nach. Das ist nicht mein, ich bin kiezlig. Also das sagt man ja dann oft, ach, die ist empfindlich oder die ist kiezlig. Gerade bei Stuten sagt man das sehr gerne. Aber nein. Oder ich habe Partien im Körper, die total verhärtet sind. Also ich weiß nicht, aber also ein Muskel hat ja eine pralle Konsistenz, aber von sich selber weiß man ja, wenn Muskeln sehr stark verhärtet sind, dann ist das mit Schmerz verbunden. Also ich finde, das sind so ganz einfache Dinge. Also den Mut zu haben, auch wenn einem was komisch vorkommt und man hat keine anatomischen Grundkenntnisse und ist jetzt vielleicht nicht der Superreiter, aber dann einfach den Mut zu haben, seinen Trainer anzusprechen und zu sagen, du hör mal, mir ist das aufgefallen, wie erklärst du dir das? Und ich finde, an der Qualität der Antwort, die dann zurückkommt, merkt man auch relativ schnell, ob man gut aufgehoben ist.
Ja, also im Grunde sind halt sämtliche Abweichungen, wie du ja schon gesagt hast, also sowas wie eine Vorhand, die rückständig wird, ist auch ein gutes Zeichen. Oder Beine, die anfangen, sich zu verdrehen und nicht mehr regelmäßig zu stehen. Hinterbeine, die einfach eine Wahnsinnsdrehbewegung haben, das sieht man ganz häufig. Ein Schweif, der sich schief hält oder sehr stark schlägt beim Arbeiten. Das sind alles so Dinge, also da gibt es unzählige Anzeichen letztendlich. Eine übertriebene Maultätigkeit oder eine Zunge, die sich entweder nach hinten ins Maul verzieht oder aus dem Maul rausstreckt. Das sind alles so Dinge, wo man einfach sehen kann, da läuft was falsch und man sollte dann halt ja eine Lösung einfach finden.
Ja, und da finde ich, wäre dann auch wirklich mein Appell, sich nicht abspeisen zu lassen mit so einfachen Antworten.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber das, was ich auch ganz schlimm finde, ist einfach, wenn man den Pferden unterstellt, dass sie das aus Böswilligkeit tun. Also wenn den Pferden unterstellt wird, dass sie das einfach aus Jux und Tollerei tun, dass sie das tun, weil sie grundsätzlich böse sind, also sorry, aber da hat man sich bei mir direkt disqualifiziert, weil jedes Pferd hat immer einen Grund für sein Ausdrucksverhalten oder für seine Verweigerung, wie auch immer. Und es gibt immer eine Ursache, weil der Grundtyp Pferd will immer gefallen.
Ja, also und ich finde, das wäre dann auch noch ein wichtiger Punkt, woran man erkennen kann, dass im Training etwas schiefläuft. Das ist, finde ich, bei Unarten. Also Ungezogenheiten oder was als Unart beim Pferd bezeichnet wird, finde ich, hat meistens seine Ursache im falschen Training. Also Bocken, Steigen ist ja eigentlich klar, aber ich finde Bocken. Aber auch sowas wie das Pferd ist träge, finde ich, ist auch häufig falsches Training. Ja. Das Pferd ist zu eilig, aber auch, finde ich, ganz wichtig, sowas wie Sattelzwang oder wenn die Pferde absolut die Hufe nicht richtig aufheben lassen. Also ich glaube, es ist vielen Leuten auch nicht bewusst, dass es schon auch eine Balanceleistung ist, von einem Pferd auf drei Beinen zu stehen und eine gewisse Balance im Pferd ja auch erfordert. Also ich finde, alles, was so, oder Schnappen, also alles, was so als Unart interpretiert wird, hat, finde ich, meistens eine körperliche Ursache.
Ich denke, man muss einfach auch sensibel dafür werden, wie kommuniziert mein Pferd. Und umso mehr man anfängt, eigentlich darauf einzugehen, auf die Bedürfnisse und zu gucken, was braucht denn mein Pferd eigentlich und nicht nur Leistung zu verlangen, egal ob es gerade in der Lage dazu ist oder nicht, fangen die auch an, deutlicher zu kommunizieren.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jessie, dann würde ich vorschlagen, an der Stelle verabschieden wir uns von unseren Zuhörern. Heute mal eine etwas andere Folge. Nächstes Mal geht es dann wie gewohnt mit harten Fakten weiter. Jessie, aber auch da würde ich dir vorschlagen, dass wir vielleicht das Pferd am inneren Zügel durchstellen, nochmal etwas schieben, denn es wird jetzt wieder auf aktuelle Erlebnisse bei mir zurückzuführen. In letzter Zeit begegnet mir der Satz so häufig, das Pferd von hinten in die Hand treiben. Wärst du damit einverstanden, dass wir diese Folge vorziehen?
Was, von hinten in die Hand treiben? Wer
sagt okay, sowas? In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend und sagen bis zum nächsten Mal.
Okay, bis zum nächsten Mal.